بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir machen weiter inshallah ta'ala mit dem Thema Neid. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor Neid und Missgunst bewahren. Bevor wir weitermachen, der Bruder Jazallahu Khairan hatte das letzte Mal ja mich daran erinnert, Barakallahu fi, seine Anmerkung oder seine Anregung. Und zwar, was ist, wenn man sich erwischt bei Neid? Wie kann man sich erziehen und das wieder gut machen? Du merkst, du gönnst einem etwas nicht. Du versuchst natürlich, dich zu überreden. Ich rede jetzt nicht von Menschen, die wirklich so geladen sind von Missgunst. Aber diese erste Reaktion, die im Affekt eintritt, das ist nämlich der Indikator deines Status quo. Also wie bist du gerade? Diese erste Reaktion und dann, Astaghfirullah, das sollte zuerst sein, Masha'Allah, Tabarakallah, dieses Nee, oder Astaghfirullah. Dieser Hänger, bis du zum eigentlichen guten Charakter kommst, ja, es hängt kurz, bedeutet, der Iman-Empfang ist bei dir nicht so ganz sauber. Wenn ich mich also erwische, ich höre, jemand hat bei irgendeiner Sache Erfolg. Er hat sich was gekauft, er macht jetzt wieder einen Urlaub, er hat ein Kind bekommen, er hat geheiratet, ist egal was, Dunya, Din, also weltlich, religiös, und du merkst, aber doch, Alhamdulillah. Dieses zuerst zeigt, da ist noch Krankheit da. Wärst du gesund, topfit, würdest du sofort sagen, Allahumma lakal hamd. Wärst du sogar, also die höchste Stufe ist sogar, ich freue mich oder ich wünsche es mir ihm mehr, als ich es mir wünsche. Das ist eine andere Sphäre dann. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, mir wäre es lieber, dass deine Eltern den Islam angenommen hätten als meine Eltern. Was für eine Aufopferung. Will er, dass seine Eltern in der Hölle sind? Nee, er will es nicht. Aber er will, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eben dieses Erlebnis erfährt, dass seine Eltern den Islam angenommen haben. Sie sind ja nicht als Muslime gestorben. Ja. Sein Vater ist gestorben als er, vor seiner Geburt, und seine Mutter, während er ungefähr so 6, 7 Jahre alt war. Das ist top. Du sollst es bekommen, ich brauch's nicht zu bekommen. Aber so weit sind wir ja nicht. Es reicht ja, wenn wir so weit kommen, schön, dass du es bekommen hast, ich wünsche mir es auch. Das haben wir gesagt, nennt sich Ribta. Das ist nicht Hasad im negativen Sinne. Also die Missgunst und Neid. So, wenn ich mich erwische, was mache ich jetzt? Tue Gutes jenem, den du beneidest. Du hast gehört, jemand hat einen neuen Laden aufgemacht. Und du noch nicht. Jemand hat ein neues Auto gekauft. Du noch nicht. Jemand hat viel mehr Follower. Du noch nicht. Ist egal was. Damit du deine Seele tötest, sollen wir Selbstmord begehen. Keine Angst, nicht diese Seele, dass du lebst, sondern dieser, den nennt der Deutsche der innere Schweinehund. Subhanallah, wie sie, ja, also ich glaube, passender kann man es ja gar nicht, ja. Najis und Allahu A'lam und, ja. Also da haben sie gemerkt, was Schwein ist. Auf jeden Fall. El-Muhim, diesen inner Schwein und Hund, يعني najis, najis, يعني najasa murakkaba, mughallada, يعني sallallahu al-salamu al-afiya. يعني selbst die Araber sagen, khinzir, kelb, يعني gibt's nicht. Oder wie? ما في. يقول لك انا في جوايا يعني خنزير كلب نسال الله السلامه. Nee, das ist eher die Seele. Ja? Karin ist ja ein anderer, ein externer, das ist ja ein Djinn, ja, aber der ist extern. Es geht tatsächlich um diese Seele drin. So diesen Schweinehund, den musst du töten. damit er dich nicht aufruft zum Verwerflichen. Wie? Indem du genau das Gegenteil dessen machst, was er verlangt. So einfach und so schwer ist die Lösung. Du bist geizig, spende. Du bist faul, beweg dich. Du bist nachtragend, verzeihe. Sofort. Mach das, was deine Seele verabscheut. Dann wird sie zu einer Seele, die zum Guten aufruft. Weil die Seelen, wie Allah subhanahu wa ta'ala sie im Koran erwähnt hat, hat drei Stadien. Das erste Stadium der Seele, die erste Form, die erste Phase ist An-Nafs al-Lawwama, die Seele, die stets zum Schlechten aufruft. Stets, nicht nur einmal. Wenn du sie trainierst, wie trainiere ich es? Gegenteil dessen. Das ist genauso wie bei der Muskulatur. Wie wird Muskulatur trainiert? Indem du es immer locker lässt oder Gegenteil von locker lassen? Belasten. Genauso ist es. Deine Iman-Muskulatur musst du auch so belasten, wie indem du das Gegenteil dessen machst, was deine Seele verlangt. Dann wird es zu An-Nafs al-Lawwama, die tadelnde Seele. Was ist die tadelnde? Du machst etwas Schlechtes, aber warum habe ich es gemacht? Dieses Nachdenkliche, nachdem du etwas Schlechtes gemacht hast oder bevor du etwas Schlechtes machst. Soll ich nicht? An-Nafs al-Ammara bist du, die Seele, die dich stets zum Schlechten aufruft, die überlegt nicht zweimal, ob du es machen sollst oder nicht, das Schlechte. Natürlich machst. Aber wenn du es trainiert hast oder sie trainiert hast, die Seele, dann soll ich nicht? Das ist vor der Tat. Nach der Tat, warum habe ich es nur getan? Trainierst du weiter, sie ist immer noch krank, du musst immer noch weiter trainieren, dann wird es An-Nafs al-Mutma'inna, die ruhige Seele. Und dieser Seele wird der Eintritt ins Paradies gewährt. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. O du ruhige Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, zufrieden und über sie zufrieden. Also sie selbst ist zufrieden und Allah ist zufrieden mit ihr. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, fadukhuli fi ibadi wa dukhuli jannati. So trete ein in meine Diener, also zu meinen Dienern und trete ein in mein Paradies. Also, du hast jemanden beneidet, gehe und sag ihm alles Gute, beglückwünsche ihm. Deine Seele wird das empfinden, na, ist ja gut, also er hat's, aber muss ich ihn jetzt noch beglückwünschen? Ruhe. Du gehst und sagst, Alhamdulillah, möge Allah deine Versorgung segnen. Und wie der Bruder, sallallahu khairan, sallallahu an yubarika fi, gesagt hat, wenn du sagst, Tabarakallah, wenn du was Gutes siehst, sollst du ja Tabarakallah sagen. Allahumma barik. Was heißt denn Allahumma barik? Oh Allah, segne es. Was heißt denn Segen? Also vermehre es. Wenn du sagst, Allahumma barik, das bedeutet, oh Allah, gib ihm mehr davon. Das heißt, dieser Ausdruck schon ist ein Training, dass du deinem Bruder mehr wünschst. Und deswegen müssen wir das mit Bedacht, also mit Aufmerksamkeit sagen. Nicht einfach so eine Floskel, Tabarakallah. Und was heißt, ja gut, Tabarakallah. Ja, was heißt das? Er soll noch mehr Läden aufmachen. Was? Ja, wenn du merkst, wie, der soll noch Erfolg, dann widerspricht ja dein Herz deiner Zunge. Deine Zunge sagt Tabarakallah und dein Herz sagt, nee, möge Allah es nicht segnen, möge Allah uns davor bewahren. Und davor sollst du dich in Acht nehmen, dass deine Zunge, dein Herz, oder andersrum, dein Herz, deine Zunge widerspricht und leugnet. Deine Zunge sagt was? Dein Herz, nein. Möge Allah segnen, nein. Ich hoffe, du hast Spaß dran, nein. Denn ausschlaggebend, die Fragen am Ende, denn ausschlaggebend ist was? Was im Herzen ist. An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam sagte, Allah schaut sich nicht eure Gestalt an, wie du aussiehst, sondern schaut sich eure Herzen an. Das heißt nicht, du musst nicht beten, sondern es geht um das Ausschlaggebende, das Äußerliche, das du tust. Wann hat es Gewicht, Yawm al-Qiyamah? Wenn es gefüllt wird mit der Absicht, für Allah getan zu werden, mit Ikhlas. Ohne Ikhlas ist das eine Leiche. Diese Tat, eine leblose Leiche. Durch Ikhlas lebt deine Tat, gedeiht deine Tat. Also wenn du dich erwischst, du hast jemandem etwas nicht gegönnt, zum Beispiel in Instagram oder so, du siehst, jemand hat was gepostet, schreib einen Kommentar, möge Allah segnen, Barakallahu fik, Bruder, ich freue mich für dich. Auch wenn du drinnen hörst die Stimme, nein, du freust dich doch gar nicht, du Heuchler, du. Barakallahu fik, ich freue mich für dich. Denn die Seele wird irgendwann schweigen. Wie ein kleines Kind. Es schreit und schreit und schreit und schreit und schreit. Irgendwann mal Ruhe. Aber wenn du jedes Mal, nur weil das Kind schreist, nach dessen Nase läufst oder tanzt, ja, dann wird das Kind natürlich sich nicht erziehen lassen. Und so ist deine Seele. Kommen wir nun zur Fortsetzung, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Wir waren stehen geblieben beim Beispiel für Neid bei den Götzendienern, die den Propheten, alayhi salatu wassalam, beneidet haben, dass er, gerade er, Prophet wurde und dass die Sahaba, gerade sie, die Gläubigen waren. Ja, sie haben sich lustig gemacht, diese Leute glauben, gerade die. Und ich sagte, wenn du solche Ayat liest, dass du nicht denken, es geht nur um Abu Jahl und Abu Lahab, sondern suche in dir diesen Menschen, der den anderen das nicht gönnt. Denn es gibt Leute auch in der Dawah, der eine, mashallah, ist aktiv in der Dawah, erfolgreich in der Dawah, und das Allah Azza wa Jal redet über die Heuchler, du erkennst sie aufgrund ihrer Ausrutscher im Reden. Fi lahnil qawl. Ja, Ausrutscher. Und zwar, ja, aber der hat ja nicht so viel Wissen. Aha. Okay, der hat nicht so viel Wissen. Okay. Was hat er denn gesagt? Hat er was Falsches gesagt? Hat was Gutes gesagt und Richtiges? Ja. Was soll dieser Kommentar? Natürlich. Wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim, und über jeden Wissenden gibt es einen Wissenderen. Aber ein Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, und es mag sein, dass jemand Wissen weitergibt an einen Wissenderen. Er bringt es einem Wissenderen bei. Und deswegen, der Hadith-Wissenschaft, gibt es eine extra Rubrik, die Überlieferung des Lehrers von seinem Schüler. Der Schüler unterrichtet den Lehrer. Al-Imam Shafi'i, rahimahullah, Lehrer von Imam Ahmad, sagt ihm, wenn du Hadith mitbekommst, sag mir Bescheid. Hat er dem gesagt, also guck mal, ja, wenn du Hadith mitbekommst, schön für dich, ja, aber es heißt ja nicht, dass du was drauf hast jetzt, ja. Nein, er war ganz bescheiden. Hast du was mitbekommen? Sag mir. Das heißt also, wenn wir solche Ayat lesen, Allah Azza wa Jal sagt über die Götzendiener, أَهَاُولَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا. Sind das diejenigen, denen Allah aus unserer Mitte eine Gnade erwiesen hat? Warum gerade der? Das gibt es in allen Facetten und Bereichen. Wenn du also merkst, du bist so einer, dann ist diese Ayah offenbart worden wegen dir. Weil Allah weiß, nach 1447 Jahren der Hijra wirst du leben und du diese schlechte Eigenschaft haben. Deswegen wurde vor 1447 Jahren diese Ayah offenbart. Für alle, die diese Eigenschaft haben. Aber der erste war eben ein Abu Lahab, Abu Jahl oder wie sie alle heißt. Das heißt aber nicht, dass der letzte war. Und deswegen müssen wir den Koran so mit diesen Augen des Herzens lesen. Der Autor sagt nun, sie wunderten sich also und hielten es unter ihrer Würde, dass ein Mensch wie sie selbst die Stufe der Gesandten erlangt, und beneideten ihn darum. Dann geht es weiter, was die Liebe zur Führungsposition und zum gesellschaftlichen Ansehen betrifft, so zeigt sich das etwa darin, dass ein Mann, gilt natürlich auch für Frauen, ja, dass also eine Person, der in einem bestimmten Wissensgebiet unübertroffen sein möchte, von der Liebe zum Lob überwältigt wird und sich darüber freut, wenn man ihn als den Einzigartigen seiner Zeit und den Unvergleichlichen in seinem Fachgebiet preist. Wenn er dann hört, dass irgendwo in der Ferne jemand ihm ebenbürtig ist, betrübt ihn das. Das ist ein Messgerät. Sheikh Abu Ishaq al-Huwayni rahimahullah sagte mal die Geschichte. Ein Gelehrter kam nach vielen Jahren zurück in eine Stadt. Und dann fragte er, und wo ist Sheikh XY? Dann sagten sie, unser Beileid, er ist schon gestorben. So sagt Allahu khaira, barakallahu fik. Dann fragte er, und Sheikh XY, der andere, tut mir leid, der ist auch vor ein paar Jahren gestorben. Ja, und er fragt nach seinen Kollegen, ja. Und der, er hat gefragt, wo, sie sind gestorben. Dann sagte er, eine Zeit, in der ich alleine bin, ist eine schlimme Zeit. Subhanallah. Hat er gesagt, ja, jetzt bin ich der Einzige hier. Ihr braucht mich jetzt. Jetzt bin ich, jetzt kann ich zeigen. A'udhu billah. A'udhu billah. Wer Allah liebt, wer die Religion liebt, dem ist es egal, wer diese Religion nach vorne bringt. Sondern es geht ihm hauptsächlich darum, dass die Religion nach vorne kommt. Darf ich einen Beitrag leisten? Allahumma lakal hamd, ja Rabbi, dass du mir diese Ehre erweist. Möge Allah uns einsetzen und nicht ersetzen. Aber dass du denkst, es wäre besser, wenn du der Einzige bist, dann bist du krank. So einfach ist das. Und so verheerend ist das. Er sagt nun, betrübt ihn das und er wünscht dessen Tod oder den Verlust der Gnade. Du bekommst mit, er macht eine Sache nicht mehr. Aus welchem Grund auch immer, ja. Dann fühlst du, ja, jetzt bin ich, nur noch ich bin da. Das ist krank. Wenn du das merkst bei dir, ist genauso wie diese Maßnahmen, damit ich weiß, habe ich Fieber, habe ich nicht Fieber. Das musst du lernen. Jeder von uns weiß, ab wann ist Fieber, ab wann, ja, ab 38,5 kannst du Medikamente, sollst du Medikamente einnehmen, ja, also besonders wenn man Familie hat und dann bekommt man das vielleicht mehr mit und so weiter. Ab 40, Junge, dann geht's, also das war's, dann nicht mal rumspielen hier, ja. 41, ja Latif, ja Rabbi. Diese Basics, da sagst du nicht, Junge, bin ich Medizinstudent, warum soll ich, Habibi, das brauchst du jeden Tag. Jeder hat seine Hausapotheke. Und mit der Hausapotheke kennt er sich aus, oder nicht? Er muss jetzt nicht jeden Wirkstoff biochemisch analysieren können, aber grob weiß er, wie er damit umgeht. Weißt du eigentlich, welches Medikament du brauchst, wenn du Neid hast? Oder vielleicht hast du gar kein Medikament, also wenn du zu Hause dein Medikament hast, zu Hause also in deinem Herzen, aber du weißt nicht, wie merke ich das eigentlich, wie weiß ich, wie messe ich das? Dann wirst du dich nicht behandeln. Und noch schlimmer, das Medikament gibt's bei mir gar nicht. Der hat kein fiebersenkendes Mittel. Der denkt, es gibt kein Fieber in dieser Welt. Er bekommt nie, er nicht, seine Familie nicht, seine Kinder nicht, niemand bekommt Fieber. So lebt er. Jetzt gehen wir davon aus, es gibt keine Apotheke 2 Meter neben dran. Ja? Du lebst irgendwo in einem Dorf, nächste Apotheke ist 1 Stunde entfernt. Dann bereitest du dich vor, oder nicht? Also müssen wir das lernen. Aber dieses Fach Tazkiya ist das, was am wenigsten die Menschen interessiert. Die praktizieren, wir reden jetzt nicht über die Leute, die gar nicht praktizieren. Die Praktizierenden, wenn du sagst, wir machen jetzt einen Vortrag, Seminar, was weiß ich was über, wie konter ich gegen Sekte XY. Genau, ja, ich will es denen zeigen, diese Sekte, ich nehme die auseinander. Und wann nimmst du dich auseinander? Und dein Herz und deine Seele? Befallen mit sämtlichen Krankheiten und du merkst das gar nicht. Möge Allah uns bewahren. Und möge Allah uns heilen und möge Allah uns Wissen geben. Er sagt, und er wünscht sich dessen Tod oder den Verlust der Gnade, durch die er ihm gleichkommt. Sei es in Wissen, Tapferkeit, Frömmigkeit, Handwerk, Reichtum oder anderem. Das gilt für Weltliches und für Religiöses. Dies geschieht einzig aufgrund seines Strebens nach Alleinstellung in der Führung und im Ansehen. Das ist die Ursünde von Iblis. Ana khayrun min. Wie oft sagen das die Leute durch ihre Handlungen? Ich bin besser als er. Du sagst zwar nicht, ich bin aus Feuer, er ist aus Erde, aber du sagst, ich hab's drauf, er nicht. Ich bin so, er nicht. Ich hab das, er nicht. Eine Form der satanischen Rede. Das ist das, was Shaitan gesagt hat. Nur modifiziert, ja, auf deine Verhältnisse. Aber es ist das gleiche Prinzip. Ich bin besser als er. Die Gelehrten der Juden verhielten sich ebenso. Sie leugneten die Kenntnis des Propheten sallallahu alaihi wasallam und glaubten ihm nicht, aus Furcht ihre Führungsposition zu verlieren. Damals, die Juden wussten ganz genau, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte ist. Und deswegen Abdullah ibn Salam, als er den Islam angenommen hat, er war Jude, und er kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und er sagte, ja Rasulallah, die wissen, dass du der Prophet bist. Aber sie wollen das nicht wahrhaben. Warum? Weil Nabi alaihi salatu wasallam kein Enkelkind von Ishaq ist, sondern von Ismail. Ja gut, aber beide sind doch Söhne von Ibrahim alaihi salatu wasallam. Nein, er muss von Ishaq sein. Das war der Grund. Sie wussten ganz genau. Auf jeden Fall, er hat ihm gesagt, guck mal, machen wir mal einen Test. Ich verstecke mich hier und frag sie über mich und guck, was sie sagen. Da kamen einige. Und was sagt ihr über Abdullah bin Salam? Das ist der Beste von uns. Der hat Wissen, der kennt sich aus und so weiter. Und was sagt ihr, wenn er den Islam annehmen würde? Auf keinen Fall, nie und nimmer. Unmöglich. Unmöglich gibt's nicht. Der weiß, der hat Ahnung. Dann ist er raus und hat gesagt, Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dann haben sie gesagt, du bist der Allerschlimmste, du hast überhaupt keine Ahnung. Sofort. Aber wie viele Muslime sind genauso? Wenn du so denkst wie ich, Habibi, du bist der Beste. Wenn du nicht so denkst wie ich, wer bist du eigentlich? Sofort. Wir reden jetzt nicht über Sachen, die wahr sind. Ja, jetzt jemand kommt und sagt, es gibt zwei Götter. Ja, also. Aber wir reden hier über Sachen, wo im Islam Meinungsunterschiede vorhanden sein können. Erst recht im Weltlichen. Du bist immer mein Liebling, solange du nicht Konkurrent wirst. Du hast den gleichen Laden aufgemacht? A'udhu billah, dieser Astaghfirullah. Kennst du den Astaghfirullah? Was passiert? Was hat sich geändert? Noch einmal, diese Geschichten nicht immer anschauen. Die damaligen Juden bei Nabi alaihi salatu wasalam. Suche, ob diese Eigenschaft bei dir ist. Dann sagt er, was die Verdorbenheit der Seele und ihren Geiz gegenüber den Dienern Allahs betrifft, so findest du unter den Menschen solche, die weder nach Führungsposition streben, noch von Hochmut erfüllt sind. Wenn man ihnen aber von dem guten Zustand eines Dieners berichtet, also eines Menschen, über das, womit Allah ihn begünstigt hat, so betrübt sie das. Also der erste Fall war was? Ich will der Beste sein. Wer ist der Schönste im ganzen Land? Wer ist der Wissendste? Er will der Beste sein. Die nächste Klasse ist, eigentlich ist mir das egal, aber wenn er mitbekommt, XY, ihm geht's gut, dann hat er ein Problem jetzt. Warum geht's ihm gut? Warum hat er das? Warum ist er erfolgreich? Warum lieben ihn die Menschen? Und eins macht nur jemand, der nicht bei Verstand ist. dagegen ankämpfen, dass Menschen eine Person lieben. Weil du kämpfst dagegen Allah. Wer ist denn derjenige, der die Liebe der Menschen verbreitet? Es gibt Leute, die wollen den Ruf eines Menschen zerstören und versuchen und versuchen. Krieg! Junge, glaubst du, das hängt von deiner Marketingstrategie ab? Allah Azza wa Jal, der Nabi sallallahu alaihi wa sallam sagt, wenn Allah seinen Diener liebt, sagt er zu Jibril, O Jibril, ich liebe diesen, so liebe ihn. Daraufhin liebt ihn Jibril alaihi salam. Daraufhin geht Jibril zu den Engeln und sagt, Allah liebt diese Person XY, also liebt ihn, so lieben ihn alle im Himmel. Und danach verbreitet Allah ihm die Anerkennung und Liebe unter den Bewohnern der Erde. Und dagegen willst du ankämpfen. Geht's dir noch gut? Jemand, den Allah liebt, und deswegen sagt Allah Azza wa Jal im heiligen Hadith, wer einen meiner Gefolgsleute anfeindet, dem erkläre ich den Krieg. Der ein oder andere kennt das bei Zins, nicht wahr? فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Also wer Zinshandel betreibt, dem erklärt Allah und der Gesandte den Krieg. Aber es gibt noch eine Sünde, dass du die Muslime hasst. Es gibt Leute, die denken, das ist einfach. Ich beleidige den, ich rede schlecht über den, über die Gelehrten. Das Palastgelehrte, das ist ein Heuchler, der kann das, der schreibt, du Heuchler, du, ja, TikTok, Instagram. Der denkt, das ist leicht. Viel Spaß. Wenn diese Person eine Stellung hat bei Allah, und es muss kein Engel sein, wir reden hier über Menschen, die nahe sind von Allah, dann erklärt Allah dir den Krieg. Es gibt einen Gelehrten, also der Wissen hatte, und seine Zunge, als er im Sterben lag, ist blau angelaufen, sodass er seine Zunge nicht bewegen konnte. Dann hat man gefragt, was kann doch nicht wahr sein, was hat der gemacht in seinem Leben, dass der nicht mehr, der kann nicht mehr La ilaha illallah sagen. Jeder wünscht sich La ilaha illallah zu sagen. Da sagten sie, er hatte überall Imam al-Nawawi hergezogen. Subhanallah. Aber hat er keine Fehler? Hatte jemand gesagt, das ist ein Engel? Hatte jemand gesagt, das ist ein Prophet? Gib mir einen Menschen, der keine Fehler hat. Außer Propheten. Bitteschön, fang mal die Liste. So. Unfehlbare, ohne Fehler, bitteschön. Gibt's nicht. Deswegen gilt, derjenige, der sein Leben lang diese Religion verbreitet, Menschen zum Islam führt, so gut es geht nach Koran und Sunna geht, aber subhanallah, der ist ausgerutscht. Subhanallah, der hat mal Fehler gemacht. Warum auch? Dann müssen wir gucken, was für eine Situation. Ja, weil in dieser Zeit, in dieser Region, war diese falsche Lehre sehr verbreitet. Dann wird er entschuldigt. Und das gilt für jeden Menschen. Und deswegen hüte dich vor dem Angreifen der Menschen. Überlass es dir den Gelehrten. Was geht dich das an, du TikTok-Account-Besitzer? Wer bist du, dass du über dieses Thema redest? Warum redest du über die Gelehrten? Warum? Warum? Willst du den Krieg mit Allah Jalla wa Ala? Und deswegen, Al-Imam Ahmad sagte die, das Fleisch der Gelehrten ist giftig. Wer an diesem Fleisch riecht, wird krank. Nur zu riechen. Was heißt riechen? Also du willst... Und kann ich über den, soll ich? Ja. Dieses schon wird dich ins Koma fallen lassen. Frisst du von diesem Fleisch, stirbst du. Deswegen sagten die anderen Gelehrten, also dieser Ausdruck, das Fleisch der Gelehrten ist giftig, Luhumul Ulama imasmuma, ist sehr verbreitet bei den Gelehrten. Das ist kein Hadith, aber das ist Erfahrung. Weil sie gesehen haben, der eine hat geredet, tot ist er, sein Herz ist gestorben. Der andere hat geredet, sein tot ist er. Der andere hat geredet, tot ist er. Und jetzt, ja, für alle Wissenschaftler, die wissen, was es bedeutet, ja, dass man eine Umfrage macht, ja, Statistik und so weiter und so fort. So, wenn du eine Sache hast, die wiederholt sich, was machen wir? Dann sagen wir, das ist Gesetz. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Keiner überlebt das. Wer Gift verzehrt, stirbt. Wer über die Gelehrten herzieht, stirbt. Sein Herz stirbt. Er wird ein schlechtes Ende haben. Möge Allah uns davor bewahren. Was ist der Grund überhaupt? Neid. Und hier, barakallahu fikum. Nur weil du deine Krankheit nicht spürst, heißt es nicht, du bist nicht krank. Jetzt stell dir mal vor, jemand kommt zum Arzt, der Arzt sagt, guck mal, lass uns mal prüfen. Ich glaube, es kann sein, dass eine Krankheit da ist. Und du sagst ihm, ach was, ich bin topfit, ich merke nichts. Junge, diese Krankheit, Krebs, möge Allah uns bewahren, Diabetes oder diese Krankheiten, die schleichend sind. Das merkst du nicht. Das merkst du nicht. Das musst du untersuchen lassen. Und genauso ist es mit Krankheiten des Herzens. Leider, sehr, 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 sehr viele denken, Sekunde mal, gesund, Alhamdulillah, was ist los? Ich brauche keine Tazkiya, warum brauche ich Tazkiya? Erziehung, guck mal, hier, klopf, klopf, Alhamdulillah. Sowas macht doch kein Mensch, der Verstand hat, oder? Junge, diese Krankheiten sind innere Krankheiten. Diese Krankheiten sind verborgene Krankheiten. Du musst mit MRT musst du da rein gucken und prüfen, ob da überhaupt was ist. Dafür brauchst du den Erzieher. Der Erzieher, der dich begleitet und der sieht, du machst das und du machst das und du machst das. Denn die meisten, die im Leben leben, ob im Social Media oder im reellen Leben, da gibt's keiner, der mitguckt. Wer guckt all deine Beiträge, all deine Kommentare, die du schreibst, all deine Likes, alles, was du geteilt hast? Keiner, nur du. So, du vertraust dir? Geht's dir noch gut? Du brauchst jemanden, der extern sich das anschaut. Er weiß, wer du bist. Jemand, der begleitet dich. Das ist eben ein Aspekt, der leider bei vielen vernachlässigt ist. Natürlich kannst du leider im virtuellen Leben niemanden finden, der mit Schritt und Tritt oder auf Schritt und Tritt immer mit dir ist. Aber im normalen Leben, so war der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den Sahaba, die haben ja zusammen gelebt. Das ist natürlich Jackpot. Das Allerbeste. Du lebst mit dem Erzieher. Du siehst ihn 5-mal am Tag in der Moschee. Du redest mit ihm und, wie geht's, alles klar? Ja, ich komme von der Arbeit. Und, wie war's auf der Arbeit? Und so weiter. Das ist natürlich Jackpot, wenn du einen Gelehrten hast, einen Imam hast, einen Sheikh hast, der lebt mit dir. Weißt du, was bedeutet? Du hast ein MAT extra für dich. Stell dir mal vor, jemand hat ein ganzes Radiologiezentrum für dich. Das ist der Sheikh. Und jetzt hast du ein Radiologiezentrum, du gehst dich nie untersuchen. Ah, was soll ich dort? Ich bin fit. Das sagt nur jemand, der ist nicht bei Verstand. Aber wer weiß, was es bedeutet, Gelehrte in der Nähe zu haben, der weiß, wie wertvoll das ist, wie kostbar es ist. Wann wird es der Allerletzte merken, wenn der Gelehrte nicht mehr da ist? Möge Allah unsere Gelehrten segnen, ihnen ein langes Leben bescheren. Und deswegen vielleicht ein oder andere, wenn man sieht, ein Gelehrter ist gestorben, wie traurig die Schüler sind. Da denken sie, Junge, das ist okay, rahimahullah, also alle Menschen sterben. Junge, bleib du auf deinem Planeten, okay? Das bedeutet, das Radiologiezentrum ist geschlossen. Dieses Medizinzentrum, dieses Krankenhaus ist geschlossen. Das war's jetzt. Dann viel Spaß. Wo finde ich jetzt ein neues Krankenhaus? Und ich bin krank. Ich weiß, ich bin krank. Ich weiß, ich brauche jeden Monat, muss ich zum Arzt ins Krankenhaus. So, jetzt sagt man dir, guten Tag, das Krankenhaus wird geschlossen. Ist es für dich so, ja, okay, gibt ja auch Krankenhäuser. Wo gibt's? Wo ist das nächste Krankenhaus? Eine Stunde weit entfernt. Einige Gelehrte sagen, der Geizige ist derjenige, der mit seinem eigenen Besitz geizt, während der Habgierige, der noch schlimmer ist, derjenige ist, der mit dem Besitz anderer geizt. Dieser hier, sagt jetzt der Autor, der kommentiert das, er sagt, dieser hier geizt also mit den Gaben Allahs gegenüber seinen Dienern, obwohl zwischen ihm und ihnen weder Feindschaft noch eine besondere Verbindung besteht. Allah ist der Versorger, warum gönnst du ihm nicht den Erfolg, das Geld, die Kinder, Allahu alam was? Allah ist der Versorger. Dies hat keine andere Ursache als die Verdorbenheit der Seele und die Schlechtigkeit der Natur, also die Eigenart, At-Tab'a. At-Tab'a, es gibt Al-Hawa, das ist die Neigung. Und es gibt At-Tab'a, ist die Eigenart. At-Tab'a ist das, worauf oder das Abgestempelte an deinem Herzen. Das ist sehr hartnäckig. Aber alles kann man ändern. Aber da brauchst du viel Arbeit. Genauso, wenn du etwas hast auf einer Oberfläche, Schmutz, und du kannst einfach mal so wischen, Salam alaikum, das ist weg. Das andere ist eingraviert, also das ist, oder eingedrungen. Da musst du schon ein bisschen, ja, erste Schicht weg, zweite Schicht weg, dritte Schicht weg, ja, damit das weggeht. So ist At-Tab'a. Du kannst es behandeln, aber bitteschön, dann brauchst du eine OP. Und die dauert. Er sagt nun, die Heilung davon ist schwierig, weil sie nicht auf einer zufälligen Ursache beruht, die man beseitigen könnte, sondern in der Verderbtheit der ursprünglichen Veranlagung liegt. Du, in dir ist diese Krankheit. Und das ist schwer zu ändern. Das sind also die Ursachen des Neids. Dann sagt er über die Ursache der Häufigkeit des Neids. Er sagt, wisse, der Neid nimmt in dem Maße zu, in dem unter den Menschen jene Ursachen, die zuvor genannt wurden, vermehrt vorhanden sind. Er tritt meist unter Gleichgestellten, Ebenbürtigen, Brüdern und Vettern auf, denn der Grund für Neid ist das Zusammentreffen der gleichen Ziele und Bestrebungen in denselben Angelegenheiten. Dadurch entstehen Abneigung und Feindschaft. Neid entsteht nicht, dass du jemand wildfremden beneidest. Das gibt's auch. Aber mehrheitlich entsteht Neid bei engeren Personen. Warum er und nicht ich? Wir sind zusammen aufgewachsen. Wir waren zusammen in der Schule. Wir arbeiten das Gleiche. Wir gehen in die gleiche Moschee. Wir sind beide in der gleichen Da'wa und so weiter. Ist ja egal, gleich. Da gedeiht Neid am meisten. Heißt was für mich? Da muss ich mich in Acht nehmen, umso mehr in diesem Bezug. Ich muss meine Brüder bewahren vor mich. Vor mich oder vor mir? Vor mir, barakallahu fikum. Also wir müssen uns integrieren, ne? Ja, wenn schon, dann schon. Ich muss sie beschützen vor meinem Neid. Weil Neid kann treffen. Neid kann treffen. Du kannst durch Neid Menschen treffen, sodass sie krank werden, sodass diese Sache tatsächlich verloren geht, wenn du nicht Tabarakallah sagst. Ein Nabi sallallahu alaihi wasallam zu seiner Zeit hat jemand mal geduscht. Und Allahumma barik, ja, der, mashallah, ja. gute Körper. Da gingen Leute vorbei und haben nicht Tabarakallah gesagt. Und krank ist er geworden. Da sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ihn hätte beschützt, wenn sie ihm Segen gewünscht hätte. Dass sie sagen, Allahumma barik, Tabarakallah, oder so, oder so. Also du bist eine tickende Bombe. Wisse, wie gefährlich du bist. Du kannst nicht einfach durch die Welt rumlaufen, als ob du nicht ansteckend bist. Also beschütze die Menschheit vor deinem kranken Herzen. Immer Allahumma barik, tabarakallah, Allahumma barik, tabarakallah, Allahumma barik, tabarakallah. Soll ich Masha'Allah sagen oder tabarakallah? Also in der Sunna, An-Nabi alayhi salatu wassalam sagte, hätten sie den Segen gewünscht. Also tabarakallah oder Allahumma barik, alles was mit Baraka zu tun hat. Das, also Segen. Aber einige Gelehrte sagen, man kann Masha'Allah sagen, wegen der Ayah in Surat al-Kahf. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Es gab ja diesen Gartenbesitzer, der zwei große Gärten hatte. Und der andere, der war sein Begleiter, der hatte nichts. Weder so viele Kinder noch so viel Besitz. Und dieser Gartenbesitzer war hochmütig, hat nicht an Allah geglaubt. Und hat gesagt, also mir kann nichts passieren. Und selbst wenn mir was passiert, Yawm al-Qiyamah bekomme ich genauso viel. Ja, obwohl er gar nicht an Yawm al-Qiyamah glaubt. Da sagte er ihm, wärst du doch in deinen Garten gegangen und hättest ma sha' Allah gesagt, la quwwata illa billah, so wie la hawla wa la quwwata illa billah. Also es gibt keine Macht außer durch Allah. Daraus haben die Ulama abgeleitet, dass man, wenn jemand einem etwas gefällt, dass man sagt, ma sha' Allah. Am besten volles Programm. Allahumma barik, ma sha' Allah la quwwata illa billah. Bitteschön, da bist du auf der sicheren Seite. Nee, ich will nur eine Sache sagen. Dann lieber Allahumma barik, barakallah, mubarak und so weiter und so fort. Mabruk, nur so nebenbei, ist arabisch gesehen nicht korrekt. Sprachlich gesehen. Sagen wir überall, ja. Mabruk, also die arabisch sprechenden. Kulu mabruk, lala. Aywa. Mabruk kommt von dem Sitzen, ja, also wie ein Kamel, wenn es sich hinlegt, ja. Mabruk bedeutet das Sitzende. Es hat sich aber so, ja, etabliert, aber sprachlich gesehen ist es falsch, Segen zu wünschen mit Mabruk. Mabruk, ya'ani, der sitzt. Du hast ein neues Haus, der sitzt. Was sitzt, was sitzt da jetzt? Das Haus sitzt, okay, Alhamdulillah, aber was du willst ihm Segen wünschen? Mubarak, ja? Oder Allahumma barik, Tabarakallah und so weiter. Bevor du schweigst oder sagst, boah, oder irgendetwas, dann lieber Masha'Allah. Ja, also das ist zu beachten. Also noch einmal, du bist eine tickende Bombe. Also sei nicht Grund, dass die Leute Schaden nehmen durch dich. Daher siehst du, dass der Gelehrte den Gelehrten beneidet. Möge Allah uns bewahren. Nicht aber den Gottesdiener. Was ist der Gottesdiener? Es gibt Menschen, die sind bekannt für ihre Gebete, Fasten, Koran lesen. Aber es ist kein Gelehrter. Aber er macht viel Ibadah. Das ist ein Abid. Der andere ist Alim, der Gelehrte. Der Gelehrte, der beneidet nicht diesen Abid, obwohl er zu beneiden ist. Nicht schlechte Neid, sondern positiv. Der liest Koran. Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, la hasada illa fithnatain. Hasad, Neid, da ist nicht erlaubt, außer in zwei Sachen. Jemand, Allah hat ihm Wissen gegeben und dem anderen hat er Geld gegeben, aber er gibt es aus im Guten. Auf jeden Fall, er sagt nun, der Gelehrte beneidet wen? Seinen Kollegen. Und der Gottesdiener beneidet den Gottesdiener, nicht aber den Gelehrten. Der Händler beneidet den Händler, der Schuhmacher den Schuhmacher, der Tuchhändler der Tuchhändler beneidet den Schuhmacher nicht. Es sei denn, es liegt ein anderer Grund vor. Denn das Ziel jedes Einzelnen ist ein anderes als des anderen. Also wenn es unterschiedliche Bereiche sind. Der Ursprung der Feindschaft ist das Ringen um ein und dasselbe Ziel. Und ein Ziel kann keine weit voneinander entfernten vereinen. Zwei Personen in verschiedenen Ländern haben keine Verbindung miteinander und somit auch keinen Neid gegeneinander. Außer jemand strebt so sehr nach Ruhm und Ansehen, dass er jeden auf der Welt beneidet, der an dem Anteil hat, womit er sich selbst rühmt. Möge Allah uns bewahren. Das ist ja das Schlimmste, was überhaupt gibt. Ich will der Beste sein auf dieser Welt. Gibt es ja die Spezialisten? Es gibt keinen Muslim auf dieser Welt, nur ich. Das hat man davon, dieses Übertreiben im Takfir. Der ist nicht Muslim, der ist nicht Muslim. Der, wo landet das? Wo endet das? Nur noch du bist Muslim. Und es gibt andere, die sagen, ich bin auch kein Muslim. Islam gibt es nicht mehr? Gibt keinen Islam mehr. Es gibt wirklich Leute, die gehen dann zu Hajj und denken, das ist alles Kuffar da. Ja? Die vertreiben einfach ihre Zeit. Ja? Und haben Geld ausgegeben, aber das sind keine Muslime. Alles Kuffar. Nur ich. Möge Allah uns bewahren. Möge Allah uns bewahren. Der Ursprung all dessen ist die Liebe zur Welt. Denn die Welt ist es, die für die um sie Ringenden eng wird. Das Jenseits dagegen kennt keine Enge. Allahu Akbar. Subhanallah. Was für ein Satz. Worum geht's dir? Egal um was es geht. Weltlich oder religiös. Und religiös ist ja noch schlimmer. Nicht, dass das Weltliche harmlos ist. Neid. Nein, es, aber du beneidest jemanden, der ruft auf zu Allah, der liest Koran, der fastet, der macht Gutes und du beneidest ihn. Das ist doch krank. Ja, warum beneidest du ihn? Am Ende bekommt doch jeder seinen Lohn, Yawm al-Qiyamah. Wovor hast du Angst, dass er dir was wegnimmt? Du machst Da'wah, du hast nur einen erreicht. Der andere macht Da'wah, der hat 100 Millionen erreicht. Wo liegt das Problem? Bei Allah seid ihr beide erfolgreich. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, Yawm al-Qiyamah kommen Propheten und nur ein Dutzend sind mit ihnen. Nur 10 Leute. Und Propheten, mit ihnen sind nur 3 Leute. Nur 3 haben den Islam, also diese Religion dieser Propheten angenommen. Und es kommen Propheten und keiner ist mit ihm. Und trotzdem ist ein Prophet. Und trotzdem ist er erfolgreich. Allah Azza wa Jal sagt an mehreren Stellen im Koran, und wir haben Propheten entsandet, über die wir dir gar nicht berichtet haben. Die kennen wir gar nicht. Wie viele Propheten kennen wir? Also im Koran zumindest. 25. Einige sagen plus 1 Al-Khadir. Ja, da sind sie sich nicht einig. Aber die meisten sagen 25. Gab es nur 25 Propheten? Ja. Es gibt einen Hadith, auch wenn einige Ulama sagen, der ist nicht ganz authentisch, dass es um die 124.000 Propheten gab. Allah sagt, und in jedem Volk gab es einen Warner, also Propheten. Überall auf dieser Welt. Es gibt sogar Forschungen, die belegen, dass, also Forschung über asiatische Religion, dass der Ursprung, also vorher, bevor der Schirk aufgetaucht ist, Götzendienerei, dass es Zeichen für einen Ein-Gott-Glauben gibt. Also es gibt Schriften oder eben archäologische Teile, in denen man erkennt, dass, wenn man das datiert, die Rede von einem Gott viel älter ist als die Rede von mehreren Göttern. Dieser Urmonotheismus. Natürlich, wir Muslime wissen das. Adam war ein Monotheist. Er hat an einen Gott geglaubt. Und Schirk, wir wissen, wie Schirk angefangen hat. Ja, indem eben das Volk von Nuh, bevor Nuh entsandt wurde, Rechtschaffene abgebildet haben in Skulpturen, nur als Erinnerung. Wenn du ihn siehst, dann sagst du, oh, Mashallah, das war ein guter Mensch. Aber weißt du was, ich versuche auch so gut zu sein. Shaitan, wie Ibn Abbas radiallahu anh sagte, kam zu diesen Leuten und hat gesagt, guckt mal, die sind gestorben, damit ihr euch motiviert, macht mal Bilder oder Skulpturen, nur damit sie euch erinnern, dass du Dhikr machst oder betest oder fastest, eine gute Sache. Da hat er nicht gesagt, betet sie an. Diese Generation ist dann gestorben, Shaitan hat Zeit. Der weiß, ein bisschen um Al-Qiyama, also geht er die Sache langsam an. Okay, seid ihr tot jetzt, okay, ihr wisst jetzt nicht mal, was passiert ist, die nächste Generation. Da hat er dann gesagt, wisst ihr was, eure Großväter, die haben zu diesen Leuten gesagt, bitte hilf mir, und dann hat es geklappt. Versuch's mal, da geht er doch hin, hilf mir, und der Shaitan sorgt dafür, dass zum Beispiel dieser Mensch geheilt wird. Weil Allah Jalla wa Ala hat den Shayatin diese Macht gegeben, dass sie einen Menschen beeinflussen können. Er sorgt dafür, dass du krank wirst. Er kommt in deinen Körper. Du wirst krank. Und dann flüstert dir ein, mach mal dies, Aberglaube, geh mal zu XY. Dann gehst du. Die Krankheit ist weg. Das klappt ja. Alles klar. Nächste Generation hat er ihnen gesagt, wisst ihr was? Guck mal, das sind unsere Götter. Also wurden sie angebetet. So hat Schirk angefangen. Wir brauchen also keine archäologischen Funde oder sowas ähnliches, damit wir wissen, dass zuerst der Monotheismus begonnen hat und der Schirk später kam. Aber ich sage nur, es gibt wissenschaftliche Forschungen darüber. Das heißt also, er sagt, denn die Welt ist es, die für die um sie Ringenden eng wird. Dunja-technisch ja, der hat zwei Läden, du hast nur ein Läden, der hat vier Firmen, du hast keine Firma. Das Jenseits dagegen kennt keine Enge. Wer die Erkenntnis Allahs, seiner Engel, seiner Propheten und seines Reiches auf Erden und im Himmel liebt, beneidet keinen anderen, der dasselbe erkennt. Also wenn du Wissen hast über Allah und die Engel und die Propheten, über diese Welt, wenn du weißt die Wirklichkeit, wirst du niemanden beneiden. Du wirst dich freuen, dass andere auch etwas haben. Denn Erkenntnis ist kein Gut, das für die Erkennenden knapp wird. Vielmehr kann ein und derselbe Gegenstand von tausend Wissenden erkannt wird. Was heißt tausend? Millionen. Die Araber haben nicht mehr gezählt als tausend. Also nicht, die haben nicht gesagt Millionen und so weiter. Sie kannten diese Zahlen nicht. Sondern mit Tausenden haben sie gezählt. Was ist eine Million? Tausend. Du sagst, Imam Ahmed kannte tausend Hadith. Ja, dieses Wort Million gab es früher nicht. Darum besteht, er kannte wirklich eine Million Hadith, nur so nebenbei. Ja. Darum besteht unter den Gelehrten der Religion kein Neid. Die Wahrhaftigen natürlich, nicht die Kranken. Denn ihr Ziel ist die Erkenntnis Allah subhanahu wa ta'ala und sie ist ein weites Meer, in dem es keine Enge gibt. Kein Gelehrter denkt, er ist der größte Gelehrte. Kein Gelehrter. Am Ende die Fragen war Barakallahu fik. Es heißt, wie Abu Bakr Abu Zaid rahimahullah, Sheikh in Hilya Talib al-Ilm erwähnt hat und andere, er sagt, sei nicht Abu Shibr. Was ist Abu Shibr? Abu irgendwas ist eine Form im Arabischen zu sagen, derjenige, der das und das besitzt. Ich weiß, gibt es irgendwie auf Deutsch eine, so Äquivalentes, so Pendant dazu? Der Typ von oder so, Al-Muhim, Abu. Shibr ist eine Spanne. Also jemand, der ist eine Spanne weit gekommen. Jemand, der ist eine Spanne weit gekommen. Nach einer Spanne Wissen, denkt er ist der Gelehrte. Lernt er weiter, macht er die nächste Spanne, hat er Respekt vor Wissen. Macht er eine weitere Spanne, weiß er, dass er nichts weiß. Andere Gelehrte sagen, jemand, der Wissen hat, du musst nicht erst Großgelehrter sein, damit du diese Sache berücksichtigst. Ja? Wenn du weißt, dass das Tatsache ist, dann weißt du auch, dass du demütig und bescheiden sein sollst. Sie sagen, jemand, das Gleichnis eines Menschen, der Wissen besitzt und nicht Wissen besitzt, ist so wie eine Ähre, Weizenähre, ja, diese Pflanze, wo diese Weizenkörner sind. Ist sie leer, ragt sie hoch. Ist sie voll, neigt sie nach unten. Eine volle Ähre ist demütig, bescheiden. Die, die leer ist, hier bin ich. Ich bin toll. Ja, du bist leer. Du bist okay, als Heu können wir den Pferden geben. Aber die Weizen, wo ist das, was den Menschen hilft? Ist nicht da. Und das ist eine gewaltige Weisheit. Er sagt nun, die wahrhaftigen Gelehrten, ihr Ziel ist die Stellung bei Allah. Und auch in dem, was bei Allah ist, gibt es keine Enge. Mir geht's um meinen Namen bei Allah. Darum geht es mir. In der Dunya, mag es sein, dass es dir egal ist, außer du möchtest Prestige und so weiter. Aber am Ende, stell dir mal vor, jemand sagt dir, guck mal, ich gebe dir 10.000 netto, aber du kriegst nicht diese Managerstelle. Und dort wären es auch 10.000, okay? Also sagen wir mal, gleicher Gehalt. Würdest du trauern und sagen, oh Menno, ich wollte aber im Management sein. Oder, Habibi, ich habe keine Verantwortung, ich kriege meine 10.000. Hauptsache, ich habe das Geld. So, wenn du jetzt weißt, okay, du hast nicht diese Stufe erreicht von einem anderen, aber der Lohn ist dir sicher. Warum trauerst du? Warum geht's dir schlecht? Und ich hatte ja letztens schon erwähnt, derjenige, der beabsichtigt, das Gleiche zu tun wie der, der etwas hasst, wobei ich es nicht habe, der bekommt den gleichen Lohn. Wir haben ja gesagt, diese vier Personengruppen, der eine hat Wissen und Besitz, er nutzt seinen Besitz für Gutes, und der andere hat Wissen, aber kein Besitz, der sagt, hätte ich so viel wie der, hätte ich das Gleiche gemacht. Diese sind in der Belohnung gleich. Also warum beneidest du ihn? Eine gewaltige Krankheit, möge Allah uns bewahren. Denn das Höchste von dem, was Allah an Wonne bereithält, ist die Freude seiner Begegnung. Ja, Rabbi, nimm uns auf im Paradies und lass uns dein Antlitz sehen. Ja, Dal Jalali wal Ikram. Denn das Höchste von dem, was Allah an Wonne, also an Glückseligkeit bereithält, ist die Freude seiner Begegnung. Allah zu begegnen. Im Paradies mit Allah zu sprechen, Allah zu sehen, möge Allah uns das erlauben. Und dabei gibt es weder Widerspruch noch Konkurrenz. Keiner der Schauenden verdrängt den anderen. Allahu Akbar. Wie viele Gläubige gab es seit Adam bis Yawm al-Qiyamah? Alle werden sie Allah sehen. Und keiner muss irgendwie so anders rücken oder so, ey, du bedeckst mich. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, als mal Vollmond war, sagt er den Sahaba, und das ist eine erzieherische Methode, diese Welt, Beobachtungen zu verknüpfen mit Aqida. Vollmond war sichtbar, dann sagte er, fällt euch es schwer, den Mond zu sehen? Sie sagten, nein. Klar und deutlich. Dann sagt er, genauso wird es euch leicht fallen, Allah zu sehen. Er hat natürlich nicht Allah mit dem Mond verglichen. Allah ist nicht wie der Mond. Aber es geht darum, werden wir Allah deutlich sehen? Genau, ja. Wir werden ihn deutlich sehen. Ja, Rabbi, lass uns dich sehen. Ja, Dal Jalali wal Ikram. Keiner der Schauenden verdrängt den anderen. Vielmehr wächst ihre Vertrautheit, je zahlreicher sie sind. Allah sagt, und sie werden, die Paradiesbewohner, zusammen sein, und Groll wurde aus den Herzen entnommen. Keiner beneidet den anderen. Warum beneidest du ihn also in der Dunya? Du beneidest ihn nur, wenn du Dunya-Ziele hast. Hättest du nur Akhira-Ziele, würdest du ihn nicht beneiden. Du beneidest ihn und sei ehrlich und lüg dich nicht an. Nein, mir geht es um Da'wah, mir geht es um Islam. Junge, lüg nicht. Wenn es dir um Islam ginge, Religion ginge und so weiter, du kriegst doch den Lohn. Mach deine Arbeit. Wie weit du kommst, wie viele Follower, wie viel Lob, du willst den Lohn Yawm al-Qiyamah? Den bekommst du. Warum beneidest du ihn? Weil du Ansehen in der Dunya wolltest. Er hat Ansehen, ich nicht. Er hat Lob, ich nicht. Lob von wem? Von Allah, den bekommst du. Nee, ich meine nicht von Allah, ich meine von den Leuten. Die haben nicht gesagt, du bist toll. Aber ich höre immer und ich sehe die Kommentare unter seinen Beiträgen, MashaAllah, Tabarakallah, und du bist toll und du bist gut. Und bei mir, da kommentiert keiner. Nicht, dass er jetzt anfängt zu kommentieren. Ja. Allah ybarik fiku. Das heißt also, wenn du weißt, der Lohn, Yawm al-Qiyamah, wenn du Ikhlas hast, ist sicher. Warum beneidest du dann deinen Bruder? Erst recht in der Dunya. Okay, der ist erfolgreich. Und jetzt, Yawm al-Qiyamah, was fehlt jetzt? Jetzt, du hast keine Firma, okay? Du hast nicht ein Penthouse, ja? Halal, ich sag nicht, dass es haram ist, ja? Willst du uns allen ein Penthouse ausgeben? Bitteschön. Aber es geht jetzt darum, du hast versucht oder hast auch nicht versucht. Ist ja egal, auf jeden Fall, so weit bist du nicht gekommen. Was verpasst du jetzt Yawm al-Qiyamah deswegen? Nichts. Also warum beneidest du ihn? Warum gönnst du es ihm nicht? Du bekommst es doch. Und zwar tausendmal, Billionen, Trillionen, Quillionen mal besser. Yawm al-Qiyamah. Nochmal, gerne für Dunya, bitteschön. Aber ich rede von ihm, der hat in der Dunya das nicht erreicht. Was ist ihm deswegen entgangen im Paradies? Nichts. Subhanallah. In der Dunya musst du arbeiten und schuften, Geld sammeln, damit du lebst wie ein Milliardär. Und das ist schwer. Vielleicht kriegst du nicht diesen Job. Du bekommst nicht diesen Gehalt. Niemand will dich einstellen, damit du so viel verdienst. Dieses Wissen, Dunya-Wissen hast du nicht, damit du, mashallah, Allahumma barik, diese Sache machst. Du hast keine Patente, du hast gar nichts. Du kommst nicht zu Millionen und Milliarden vielleicht. Aber Millionär im Paradies kannst du sehr einfach werden. Alif, Lam, Mim. Mit Ikhlas und Wunsch nach Akhira können das 700 Hasanat sein jetzt. Pro Buchstabe. 2100 Hasana. Minimum. 10 Hasana. Pro Buchstabe. 30. Aber je mehr du diese Ayah lebst, je mehr du nachdenkst, je mehr du diese Arbeit gut machst, genauso wie in der Dunya, nicht genauso, aber um das zu vergleichen, je mehr Service du anbietest, umso mehr kannst du sagen, ja, bitteschön, also mein Produkt ist nicht so wie, ja, also ich will schon ein bisschen. Wenn du also noch mehr nachsinnst und überlegst, na, Koran, was will Allah mir sagen, warum Alif Lam Mim, was soll das bedeuten eigentlich? Warum hat Allah diese Sura so begonnen? Wenn du das überlegst und lernst, natürlich jetzt nicht rumphilosophieren ohne Wissen, ja, du lernst. Und dann nimmst du diese Information auf, also du verzehrst diese Information, du bringst sie in dein Herz, während du sagst, Alif Lam Mim. Kann das sein, dass Allah dir 700 Hasanat gibt für deine Leistung, für deinen Service pro Buchstabe? Jetzt viel Spaß, wenn du den ganzen Koran so liest. Das ist ja kein Milliardär mehr. Das ist ja, was gibt's? Quillionen, wie geht's dann weiter eigentlich? Wisst ihr nicht? Nach Quillionen, Billionen, Trillionen, was? So was gibt's?
Es gibt eine Zahl mit 100 Nullen. Ein Google.
100?
100 Nullen.
Nullen.
Ein Google.
Das nennt sich ein Google? Ja, Latif, Rabbi. Auf jeden Fall. Du kannst Multimilliardär werden im Paradies. So viele Schlösser, so viele, alles, was du willst eben. Zwei Raka. Möge Allah uns Umrah erlauben. Ein Gebet ist wie vielfach wert? In al-Haram, in Mekka. 100.000. Stell dir mal vor, jemand sagte, guck mal, wenn du arbeitest, 1 Euro, wenn du 1 Euro verdienst, ich gebe dir 100.000 dafür. Was würdest du machen, um diesen Job zu bekommen? Du musst nur Flug buchen. Ab nach Mekka. Ich will Milliardär werden. Also versuche ich ab und zu mal, wenn ich kann natürlich, nach Mekka, um zu beten. Ich kann nicht. Was mache ich dann? Ich bin ein schlauer Geschäftsmann. Ja? Ja?
Nach dem Fajr noch warten, bis die Sonne aufgeht.
Barakallahu fiek. Sehr schön. Dann suche ich die Taten, die den gleichen Lohn haben, wie zum Beispiel Hajj und Umrah, zwischen Subh und Morgendämmerung bleiben. Da gibt es mehrere Taten, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat. Wenn man sie macht, dann bekommst du den Lohn, als ob du eine Pilgerfahrt mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam getan hast. Sonst noch eine Idee? Ja?
Die Absicht fassen.
Jazakallahu khairan. Ja, tafaddal, tafaddal.
Dass man sagt, könnte ich.
Die Absicht, vergiss diese 4 Leute nicht. Nie vergessen. Wer nicht hat, aber der hat die Absicht wie der andere, dann sind sie im Lohn gleich. Ja Rabbi. Ich versichere dir und du bist der Allwissende, Allkundige, ja Rabbi. Du weißt, was in meinem Herzen ist. Hätte ich jetzt das Geld, ich würde gehen. Und nicht, okay, ich mache nur nie und verdiene nicht mein Geld. Nein, 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 du hast versucht und alles, aber subhanallah, es hat nicht geklappt. Aus beruflichen Gründen, familiären Gründen, also du hast alles versucht. Es hat, subhanallah, es hat nicht geklappt. Sag, ja Rabbi, hätte ich die Möglichkeit, ich wäre jetzt gegangen. Jetzt sind Winterferien, alle gehen, also viele gehen, möge Allah sie unversehrt hinschicken und wieder zurückschicken, möge Allah von ihnen annehmen. Ja Rabbi, dieses Jahr, ich wäre mitgegangen, ja Rabbi. Ja Rabbi, ich versichere dir das. Und dann bist du genauso wie derjenige, der dort betet. Allah ist großzügig. Allah ist großzügig. Er sagt, nur wenn die Gelehrten mit ihrem Wissen Reichtum und Ansehen bezwecken, beneiden sie einander. Ja, dann denke ich, haben wir schon 1 Stunde, oder nicht? Inshallah ta'ala, machen wir dann hier einen Halt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Lohn vergrößern. Möge Allah azza wa jalla unsere Sünden in gute Taten umwandeln. Möge Allah unsere Herzen reinigen. Möge Allah unsere Herzen behandeln.